Beim letzten Mal, als ich hier war, das ist 2,5 Monate, glaube ich, her, da ging es um Johannes, das Johannesevangelium, Kapitel 1, die letzten Verse, in denen die ersten Jünger Jesus nachgefolgt sind. Und ich möchte gerne im Text weitergehen, und zwar im Kapitel 2, die ersten 12 Verse. Die lese ich jetzt erst einmal vor. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Ja, schauen wir uns diese Situation einmal genauer an. Es wird hier erstmal eine Zeitangabe genannt, am dritten Tag. Man könnte vermuten, dass es sich auf das Kapitel davor bezieht, da, wo in Vers 43 steht, dass Jesus nach Galiläa reisen wollte und wo er dann auch Philippus gefunden hat und der Philippus auch den Nathanael findet. Also man könnte, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich auf diesen Vers bezieht. Und dann war das halt der dritte Tag und dann waren sie schon in Galiläa. Genau, und Kana, der Ort Kana, der befindet sich im Norden Israels, Galiläa halt. Und aus dieser Stadt stammt übrigens auch der Nathanael. Das ist ja derjenige, der im Kapitel davor als letztes quasi berufen wurde. Genau, dort gehen sie jetzt hin. Und das befindet sich westlich vom See Genezareth. Und das wiederum ist ungefähr 14 Kilometer nördlich von Nazareth. Und Nazareth ist die Stadt, in der Jesus aufgewachsen ist. Und sie lag vermutlich auf dem heutigen Ruinenhügel Kirbet Kana. Und an diesem Ort findet nun eine Hochzeit statt. Und so eine Hochzeit ist damals eigentlich ja, fast ein größeres Ereignis gewesen als heutzutage, weil die haben bis zu 7 Tage lang gefeiert. Und das Fest bestand aus fröhlichem Beisammensein, mit gutem Essen und Trinken, mit Gesängen, mit Tanzspielen und auch mit Rätseln. Und wer dort jetzt heiratet, das erfahren wir nicht, aber wir erfahren, wer dort war, und zwar die Mutter Jesu. Also muss sie in irgendeiner Beziehung zu diesen Leuten gestanden haben. Aber nicht nur die Mutter Jesu war dort, sondern auch Jesus selbst und seine Jünger waren dort eingeladen und haben dieses Fest auch besucht. Und allein diese Tatsache zeigt doch, dass der Herr Jesus auch Teil des öffentlichen Lebens war und dass er sich da nicht irgendwie rausgezogen hat. Und ich finde es auch irgendwie schön, weil es irgendwie auch zeigt, dass Ehe ihm wichtig ist. Und gerade wenn man bedenkt, was jetzt noch im Weiteren passiert. Und außerdem war Ehe ja auch im Alten Testament ein Bild, oft ein Bild für Gott und Israel, für diese Beziehung. Und im Neuen Testament nachher ist es ein Bild für Christus und die Gemeinde. Genau, sie sind nun auf dieser Hochzeit und auf einmal gibt es ein Problem. Und das Problem ist, es mangelt an Wein. So, und das ist tatsächlich ein großes Problem. Das heißt auch, also außerdem auch, dass dieses Fest schon eine Weile im Gange sein musste. Also es kann gut sein, dass wir vielleicht am dritten oder vierten Tag dort angekommen sind, weil es halt 7 Tage dauert, war es auch nicht schlimm, wenn man so mittendrin irgendwann mal gekommen ist. Also man musste jetzt nicht die ganzen 7 Tage dort sein. Genau. Und dieses Problem bemerkt die Mutter Jesu. Finde ich interessant, dass sie das merkt und nicht die Jünger. Das zeigt wieder, ja, Frauen haben oft irgendwie einen besseren Blick dafür. Auf jeden Fall sagt sie nun zu Jesus, sie haben keinen Wein. Das klingt erstmal nur so nach einer Feststellung. Aber sie wusste ja, wer Jesus war. Und er wusste auch, was er konnte. Er wusste, dass er der Messias war. Und wahrscheinlich sah sie die Gelegenheit, dass Jesus sich als Messias offenbaren könnte. Denn es gab ja auch im Alten Testament einige Propheten, die solche Speisewunder gemacht haben, wie zum Beispiel Mose, der das Wasser aus dem Felsen, oder der quasi dafür gesorgt hat, dass Wasser aus dem Felsen kam. Natürlich ist Gott immer der Ursprung, wenn es um Wunder geht. Aber auch Mose hatte solche Zeichen dann getan. Oder Elia bei der Witwe, als diese Hungersnot war. Und sie hatte nur einen Krug Mehl und einen Krug Öl. Und dann wurde dafür gesorgt, dass egal wie viel sie da gemacht hat, dass das einfach nicht leer wurde, bis die Hungersnot vorbei war. Oder Elisa, da gab es auch eine Prophetenwitwe, deren Söhne eingezogen werden sollten, Frondienst zu leisten. Und sie kam dann zu Elisa und gesagt, das kann doch nicht sein, ich will das nicht. Oder ja, sie hatte auch kein Geld, um das irgendwie die Schulden zurückzuzahlen. Und deswegen sollte sie sich dann ganz viele Krüge leihen. Und dann hatte sie einen Krug Öl im Haus und hat dann diese ganzen Krüge gefüllt. Und auch das wurde halt nicht leer. Und dann konnte sie diese Krüge mit Öl dann verkaufen. Und deswegen war es wahrscheinlich für Maria irgendwie so ein Gedanke, wenn schon im Alten Testament solche Wunder getan werden, dann der Messias doch erst recht. Und ne, die Hochzeitsgesellschaft ist in Not, also kann er doch jetzt einfach mal zeigen, wer er ist. Das heißt, diese Aussage, sie haben keinen Wein, kann man eigentlich schon als eine subtile Aufforderung verstehen, dass Jesus ein Wunder tun soll. Und dann sagt Jesus zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das klingt jetzt erstmal sehr schroff und unfreundlich. Und ich habe mich auch gefragt, warum macht er das hier? Wenn man den weiteren Text betrachtet, er macht das jetzt endlich ja auch. Er verwandelt Wasser in, also er sorgt dafür, dass nachher wieder Wein da ist. Warum diese Zurechtweisung? Dazu möchte ich zuerst einmal sagen, wie er das sagt, er redet sie mit Frau an. Erstmal nicht mit Mutter, sondern mit Frau. Und dieser Ausdruck, den kann man heute vergleichen mit Dame. Also es ist eine sehr ehrenvolle Anrede. Und außerdem kommt dieser Ausdruck, was habe ich mit dir zu schaffen, schon häufiger im Alten Testament vor. Und dabei geht es immer darum, eine Geschiedenheit auszudrücken. Also was ist zwischen mir und dir? Das ist ja eine rhetorische Frage, die heißt einfach nichts. Also was verbindet uns? Und dazu möchte ich jetzt noch einmal auf ein Detail eingehen. Und zwar steht im Text, besonders in diesem Text, steht nur Mutter Jesu. Also zum einen, es wird nicht der Name genannt, den hat Johannes als Schreiber vorausgesetzt aus den anderen Evangelien. Aber er sagt Mutter Jesu. Und das sollte uns zu denken geben, dass dort nicht Mutter des Herrn oder Mutter des Messias oder gar Mutter Gottes steht. Nirgendwo in der Bibel finden wir eine solche Bezeichnung. Gerade im Neuen Testament wird immer wieder von Jesu Mutter oder halt von Maria, also mit ihrem Namen, wird von ihr gesprochen. Sie ist die Mutter des Menschen Jesus, auch wenn er nicht nur ganz Mensch, sondern auch ganz Gott war. Aber mit seiner göttlichen Natur hatte Maria nichts zu tun. Und das müssen wir uns ja bewusst machen. Sie ist quasi nur die Mutter des menschlichen Jesus. Und das, dann ergibt es auf einmal Sinn, warum der Herr diese scharfe Zurechtweisung jetzt endlich gibt. Er sagt es höflich und angemessen, aber dennoch deutlich, weil er Gottes Sohn ist. Und sie verlangt im Prinzip ein Wunder. Sie hat nicht gesagt, kannst du nicht bitte irgendwie was machen, sondern es war wie eine Aufforderung. Und deswegen diese scharfe Zurechtweisung, dieses deutlich machen, ich muss allein auf meinen Vater hören und nicht auf Menschen. Sie hatte keine geistliche Autorität über ihn, weil er der Sohn Gottes ist. Außerdem war er zu dem Zeitpunkt schon 30 Jahre alt. Das heißt, er war schon voll erwachsen Und dementsprechend konnte die Mutter ihm auch gar nicht mehr unbedingt was sagen oder etwas befehlen. Und deswegen ist es halt, ja, irgendwo verständlich, dass er das deutlich machen muss: Ich bin Gottes Sohn und ich muss auf meinen Vater hören und nicht auf Menschen. Und deswegen dieses: Was habe ich mit dir zu tun? Diese Geschiedenheit ausdrücken und deutlich machen. Und dann sagt er auch noch: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das Wann, Was und Wie, das legt allein Gott, der Vater, fest. Und kein Mensch kann ihm da reinreden. Und deswegen kann man eigentlich schon fast sagen, das war fast wie eine Versuchung für Jesus, sich in diesen, also bei den Anwesenden, als Messias zu offenbaren. Das war nämlich noch nicht dran in dieser Art und Weise. Vers 5 ist sehr bemerkenswert, denn nun reagiert Maria und spricht zu den Dienern: Was irgend er euch sagen mag, tut. Oder was er euch sagt, das tut. Sie wendet sich nun an die Diener. Das waren im Prinzip die Kellner bei der Hochzeit. Und sagt ihnen: Ja, was er sagt, das müsst ihr jetzt machen. Zum einen, okay, man kann jetzt darüber spekulieren, wie kann es sein, dass sie als Gast dort den Dienern irgendwie was sagen konnte oder empfehlen konnte. Darüber können wir nur spekulieren. Aber es zeigt auch etwas anderes. Es zeigt, dass sie es verstanden hat. Und sie fügt sich dem, was der Herr sagt. Und es wird so deutlich, weil sie sagt: Was er euch sagt, das tut. Das heißt, sie stellt ihren eigenen Willen zurück. Sie stellt sich selbst komplett zurück und stellt den Herrn im Mittelpunkt und sagt: Das, was er tut, oder das, was er sagt, das müsst ihr tun, nicht das, was ich will. Sie verweist also auf den Willen des Herrn selbst. Und diesem sollen sie dann gehorsam sein. Und wenn man bedenkt, dass das, dieser Satz, das Letzte ist, was wir im Neuen Testament von Maria hören, also das ist wirklich das letzte von ihr überlieferte Wort an uns, dann kann man eigentlich auch schon fast sagen, das ist so, als ob sie auch das auch zu uns sagt. Was er euch sagt, das tut, wie eine, ja, geschwisterliche Empfehlung oder ein Ermahnen. Und deswegen sollten auch wir darauf hören, was der Herr Jesus uns sagt, damit wir das dann auch tun. Jetzt sehen wir in Vers 6 weiter etwas mehr über die Begebenheiten. Dort stehen jetzt 6 Wasserkrüge, die je 2 bis 3 Maß fassen, also quasi Eimer. Und das sind umgerechnet so 80 bis 120 Liter pro Krug. Also, ne, das waren wahrscheinlich sehr, sehr große Krüge. Und es sind auch nicht einfach nur irgendwelche gewöhnlichen Tonkrüge, wie sie halt üblich waren damals, sondern sie waren aus Stein. Also dort steht wirklich steinerne Krüge. Das heißt, sie waren unfassbar schwer. Und diese Tonkrüge, die hatten nämlich auch einen weiteren Nachteil, denn sie konnten unrein werden. Also in 3. Mose kann man das nachlesen, immer wieder, wenn dort irgendwie die Situation war, dass jemand unrein wurde und er hat einen Tonkrug angefasst oder irgendwie etwas Unreines ist mit dem Tonkrug in Verbindung gekommen, dann musste dieser Tonkrug zerschlagen werden. Das war bei diesem steinernen Krug nicht so. Und daher wurden diese Krüge oder diese steinernen Krüge auch häufig für die Reinigung verwendet, wie es auch hier geschrieben steht, nach der Reinigungssitte der Juden. Und dieses Wasser aus den Krügen wurde daher oft dafür verwendet, um sich zum Beispiel die Hände zu waschen oder die Füße zu waschen, also alle Arten von Waschungen. Und Wasser allgemein war immer notwendig, um den Zustand der Unreinheit zu beenden. Aber jetzt endlich konnte das Wasser niemals Sünden vergeben, sondern dafür war immer Blutvergießen und ein Opfer notwendig. Das sollten wir uns im Hinterkopf behalten. So, und diese Krüge stehen jetzt zur Verfügung. Und das nutzt der Herr und sagt jetzt zu den Dienern, dass sie diese Krüge mit Wasser füllen sollen. Und das machen sie dann auch. Und sie kippen so viel Wasser rein, bis es ganz oben, bis ganz oben. So. Und da wird dann auch wieder deutlich, man wusste genau, was drin war. Also man konnte jetzt nicht irgendwie sagen, ja, da war bestimmt schon irgendwie was drin, irgendwie Wein oder sonst was. Nein, das war bis oben hin voll mit Wasser. Und das ist ein Prinzip, was wir schon aus den anderen Evangelien kennen. Der Herr bezieht die Menschen oft mit ein, wenn er ein Wunder getan hat. Und Er benutzt auch oft die Begebenheiten, wie zum Beispiel bei der Speisung der 5000. Da waren 5 Brote und 2 Fische. Und er nutzt das und ja, sorgt dafür, dass da über 5000, ja eigentlich 10.000 Leute, weil ja nur die Männer damals gezählt wurden, versorgt werden konnten. Und das ist, ja, das ist auch hier so. Und dann sagt der Herr in Vers 8, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Der Speisemeister sollte also das jetzt kosten. Der Speisemeister war kein üblicher Sklave oder so, sondern das war meist ein enger Vertrauter oder Freund vom Bräutigam. So, und dann können wir uns vorstellen, der kriegt dann so den Becher, ahnt nichts Besonderes, trinkt einen Schluck, die Diener stehen daneben und warten, na, was macht er jetzt? Das ist doch eh nur Wasser. Und auf einmal werden seine Augen größer und dann sagt er, hey Bräutigam, komm mal her. Und dann sagt er in Vers 10, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Also es scheint damals irgendwie so eine gesellschaftliche Sitte gewesen zu sein, dass sie ja einfach den guten Wein erstmal genommen haben, ne? Dann, wenn man noch ganz klar bei Verstand ist und wenn man dann nicht mehr so, ja, nicht mehr ganz auf der Höhe ist, dann kriegt man das auch nicht mehr mit, wenn man da irgendwie einen schlechteren Wein kriegt. Das ist schon irgendwie sehr berechnend und eigentlich auch ziemlich hinterhältig. Aber es zeigt uns noch etwas. Denn wenn der Wein ungefähr eine ähnliche Qualität gehabt hätte wie der erste, dann hätte er auch gar nichts gesagt. Dann wäre das überhaupt nicht aufgefallen. Aber dieser Wein war so überragend, dass er total erstaunt war. Das Wasser war kein Wasser mehr, es war Wein und zwar ein hervorragender. Und ist das nicht irgendwie witzig, ne? Diese gesellschaftlichen Normen, sage ich jetzt mal, wie der Herr sich darüber hinwegsetzt und er macht keine halben Sachen. Er macht nicht einfach irgendeinen Wein, der so ja la la ist, sondern er macht einen überragenden Wein. Nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss. Und diese Tatsache, dass der Speisemeister davon nichts mitbekommen hat, was alles im Hintergrund passiert ist, das ist ein Beweis für die Diener, da ist wirklich Wein draus geworden. Und kein schlechter, sondern ein wirklich guter. Der wusste ja gar nicht, was der da bekommt. Der hatte keine Ahnung. Aber die Diener haben das mitbekommen. Und dann lesen wir in Vers 11, dass es tatsächlich das erste Zeichen war, das erste Wunder, das der Herr getan hat. Und damit offenbart er seine Herrlichkeit. Und wahrscheinlich auch durch diese unbestechliche Qualität dieses Weines. Und seine Jünger haben das alles mitbekommen und gesehen und sie glaubten an ihn. In Vers 12 steht dann noch, dass sie dann, also wann genau, weiß ich jetzt auch nicht, aber dass sie danach irgendwann nach Kapernaum gezogen sind und dann, dass er seine Mutter, seine Brüder auch und seine Jünger mitgenommen hat. Also man könnte dann vielleicht darauf schließen, dass vielleicht auch seine Brüder mit auf der Hochzeit waren, dass es vielleicht irgendwie wirklich eine verwandtschaftliche Beziehung war. Aber wie gesagt, das sind nur Spekulationen. Ist das nicht eine erstaunliche Begebenheit? Immerhin ist es wirklich das erste Wunder, was der Herr tut. Und deshalb habe ich mich einfach gefragt, was hat das zu bedeuten? Denn alles, was der Herr tut, macht er nicht einfach so, sondern es hat alles einen Sinn und einen Zweck. Wasser wird zu Wein. Und er beweist damit, Christus ist der Messias. Wein war damals oder ist oft ein Zeichen für Freude. Und allein diese Formulierung, sie haben keinen Wein, das klingt, wenn man das dann so übersetzt, sie haben keine Freude. Das Volk Israel war unterdrückt von den Römern und sie lebten da auch in der Zeit des Gesetzes und ihnen wurde immer wieder vorgehalten, ja, wie schlecht sie eigentlich sind oder wie, ja, dass sie es einfach eigentlich gar nicht schaffen können. Da war nicht unbedingt sehr viel Freude, aber dann schafft Jesus aus diesem Wasser Wein und er schenkt vollkommene Freude. Und auch ein Punkt, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, war, es waren ja diese steinernen Wasserkrüge, wie ich schon gesagt hatte. Und das Reinigen mit dem Wasser war damals schon sehr wichtig, wie man das im 3. Mose schon lesen kann. Da gab es eine Menge Vorschriften, welche, wann man wie und was sich waschen musste oder die Kleider waschen musste und so weiter, um seine Unreinheit loszuwerden. Und der Herr verwandelt dieses Wasser in ausgezeichneten Wein. Und da habe ich überlegt, ob das nicht ein Bild sein könnte für das Opfer für die ganzen Opfer im Alten Testament, die immer und immer wieder gebracht werden mussten. Und in Hebräer 10, Vers 4 steht, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Da könnte man sich natürlich fragen, warum haben sie das denn überhaupt gemacht? Was soll das denn überhaupt? Aber in dem Kapitel steht am Anfang auch noch, dass das Gesetz im Alten Testament und auch diese ganzen Opferriten und so weiter, dass das eigentlich nur eine Vorschattung von dem war, was einmal sein wird. Und diese alljährlichen Opfer waren immer wieder eine Erinnerung an die Schuld des Volkes. Und die Opfer, die gebracht wurden, waren nicht das Endgültige, weil das Gesetz einfach deutlich macht, wir schaffen es nicht, so zu leben, wie Gott es möchte. Doch hier ist jetzt der lang ersehnte Messias, der etwas Neues schafft, der etwas Neues einbringt. Also dieses Wasser, wenn man das sieht, für die Opfer im Alten Testament, und der Herr verwandelt das Wasser in Wein. Was war nochmal beim letzten Passamahl? Was hat er da zu seinen Jüngern gesagt? Matthäus 26, Vers 27 bis 28. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das beim Abendmahl oder das, was wir beim Abendmahl trinken, ist Wein bzw. Traubensaft. Und das steht für das Blut Jesu Christi. Und das schafft wirkliche Vergebung. Und dieses Blut, was geflossen ist, kann uns wirklich reinmachen und uns wahrhaftige Freude schenken. Das heißt, in diesem ersten Wunder, was der Herr Jesus dort tut, deutet er gleichzeitig damit an, wozu er eigentlich gekommen ist und was das Ziel seines Wirkens ist, was echte und wahrhaftige Reinigung bewirkt. Und wenn der Herr etwas tut, dann macht er es richtig. Deswegen konnte er auch nicht irgendeinen mittelklassigen Wein machen, sondern er hat einen sehr guten Wein gemacht. Weil sein Blut das Kostbarste ist, was diese Welt je gesehen hat. Und das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste, was wir auch daraus mitnehmen können, dass der Herr das Gesetz vollkommen erfüllt hat und dass er sein Leben gab, sein Blut, damit wir gerettet werden können, damit dir und mir alle Schuld, die wir getan haben, vergeben werden kann. Sein Blut wäscht uns rein und der Sühnepreis ist bezahlt. Und dadurch dürfen wir eine vollkommene Freude haben. Aber auch ganz praktisch gibt es auch etwas in diesem Text. Und zwar finde ich es diesen Nebensatz in Vers 9 so spannend. Das, was in Klammern steht. Und er, also der Speisemeister, wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten es. Das ist nicht nur ein klarer Beweis dafür, dass es wirklich ein Wunder war, sondern wer hat das eigentlich alles mitbekommen, außer seinen Jünger? Die Diener. Das griechische Wort, was hier steht, ist Diakonoi. Und das ist dasselbe, was später in den Briefen übersetzt wird mit Diakon. Das heißt, die Diakone, das sind Mitarbeiter in der Gemeinde, die überall helfen und unterstützen. Und diese Diener, die haben das alles hautnah mitbekommen. Weil sie der Aufforderung bzw. der Empfehlung oder wie man es auch nennen mag, von Maria Folge geleistet haben. Was er euch sagt, das tut. Sie haben einfach das getan, was der Herr gesagt hat. Was müssen die Diener gestaunt haben? Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Erst bekommst du den Auftrag, okay, du sollst jetzt diese Krüge mit Wasser füllen. So, dann läufst du da, was weiß ich, wie oft hin und her und füllst diese Krüge, das waren ja wahrscheinlich 600 bis 700 Liter, die sie da reinfüllen mussten, gießen das erstmal alles voll. Und dann sagt Jesus, ja, und das gib jetzt bitte dem Speisemeister. Und die denken sich, hä? Der soll doch Wein zu trinken bekommen. Und dann schöpfen sie ihn, nehmen dann so einen Becher und geben ihm das. Und die haben wahrscheinlich noch mit dem Kopf geschüttelt. Und dann hören sie auf einmal von dem Speisemeister, das ist ein richtig guter Wein. Die haben den Mund bestimmt nicht mehr zubekommen. Und ich finde es einfach so schön, sie haben etwas mit dem Herrn erlebt. weil sie genau das getan haben, was er gesagt hat. Und ich glaube, das ist bei uns heute auch so. Wenn wir lernen, auf Gott und sein Wort zu vertrauen und ihm aus Liebe gehorsam sind, dann werden wir Zeugen davon, von diesen Wundern, die der Herr tut. Und wir stehen vielleicht dann manchmal echt beschämt davor und können einfach nur noch staunen darüber, wie groß Gott ist und wie genial er ist. Und dazu muss man keine einflussreiche Person sein, weil das waren einfache Diener. Er hätte es auch ganz anders machen können. Er hätte einfach mit dem Finger schnippen können und dann hätten da Krüge mit oder ganz viele Krüge mit Wein gestanden. Aber er hat sie bewusst mit einbezogen. Und so ist es auch bei uns. Gott braucht uns nicht, um seine Ziele zu erreichen. Aber er möchte uns gerne gebrauchen. Und auch die Maria ist ein unfassbar großes Vorbild. Wie sie zuerst versucht, Jesus da hinzudrängen, dass er das doch macht, dann, ich sag mal, einen von Latz gehauen bekommt. Aber sie fügt sich dem und ist demütig. Und das ist, wenn man auch in den anderen Evangelien, gerade glaube ich auch in Lukas, das sieht, wie sie, was für eine Demut sie im Herzen gehabt hat, dass sie nicht irgendwie stolz wurde oder so, hey, ich hab den Messias geboren oder so, oder, ne? Sondern sie war wirklich demütig und hat sich ihm unterworfen und ihn geliebt. Und ja, sich so sehr darunter gestellt, dass sie gesagt hat, sein Wille geschehe. Was er euch sagt, das tut. Und das wünsche ich uns und das wünsche ich auch mir selbst, genau das zu beherzigen und genau danach zu leben, was er euch sagt, das tut. Was er dir sagt, das tue. Was er mir sagt, das will ich tun. Amen.